Hallo und herzlich willkommen, die Marketing Mastermind, Staffel Nummer 3, Episode Nummer 29. Und wir haben jetzt wieder Folgen vor uns mit einem neuen Gast, den wir noch nicht verraten, das machen wir gleich. Zuerst schauen wir mal, wer von uns dabei ist. Ich sehe den Andreas, der Andreas Pfeiffer. Er ist Heldenhelfer und hilft, Kunden zu finden, zu begeistern und zur Botschaft zu machen. Und er ist Inhaber der Marketingberatung Die Heldenhelfer. Und unter der gleichen URL findet ihr ihn auch, nämlich die Heldenhelfer.de.
Hallo Stefan, ich habe diesmal nichts zu mosern, was meine Vorstellung angeht. Aber bei Marketing Masterminds verschluckst du gerne das S zum Schluss.
Ja, irgendwas muss immer sein. Es geht ja Nicht ohne Kritik, aber da ich ja ein kritikfähiger Mensch bin, nehme ich das an und werde das nochmal üben. Ich hatte ja mal mit Norbert, hat mir, glaube ich, hier mal erzählt, hat mir mal so Sprechübungen gemacht, ne? So Korken im Mund vorher eine Viertelstunde irgendwie und dann den Podcast zu sprechen. Werde ich das nächste Mal machen und wir gucken mal, ob ich das Essen dann nicht verschlinge.
Aber den Wein nicht trinken, nur den Korken in den Mund.
Nur den Korken in den Mund nehmen. Ja, wo wir auch schon beim Norbert sind. Norbert ist nicht da, ist ja unser B2B-Digitalisierungsexperte für Marketing und Vertrieb. Bei strike2.de findet ihr ihn, also strike2.de. Er ist heute leider nicht dabei, er ist auf Seminar, aber er erzählt auch wahrscheinlich wieder relativ viel und viele Menschen hören ihm zu und lernen was dabei. Ja. Und ich bin auch dabei, genau. Mein Name ist Stefan Podens, Berater, Experte für digitale Marketing und Vertriebsstrategien, Inhaber von Focus E-Commerce und ihr findet mich unter focusecommerce.de. Hallo zusammen. So, und dann haben wir noch einen Gast, den wollen wir nochmal vorstellen. Unser Gast ist aus der Filmbranche. Nein, es ist nicht Bruce Willis, obwohl er so gewisse optische Ähnlichkeiten hat mit Bruce Willis. aber er ist im Marketing, er ist noch relativ jung in der Filmbranche. Er macht das seit 2,5 Jahren, hat schon viel produziert, auch für die Öffentlich-Rechtlichen, für ARD und SWR. Und er hat jetzt einen Switch gemacht während der Corona-Pandemie vom Film in Richtung Marketing, aber ist da noch sehr ähnlich dabei. Und wir freuen uns zu hören, was er uns zu erzählen hat. Hallo Adrian, Adrian Fuchs ist unser Gast. Hallo Adrian.
Hi, Gude und herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Na, wir freuen uns, dass du da bist. Wir sind so gespannt auf das Thema. Ich nehme es einfach schon mal vorweg, um was es jetzt geht. Wir reden über Addressable TV. Ne? Habe ich das richtig ausgesprochen, Adrian?
Genau, Addressable TV, jawohl.
Ja, siehst du, Andreas, so ist das. Man kann auch einfach mal sagen, ja, Stefan, hast du richtig gemacht.
Ja, wenn es denn richtig ist. Aber da hast du auch lange dran geübt. Und Adrian wird dir auf Dauer dankbar sein
dafür. Ja, definitiv. Also, Addressable TV wird uns jetzt die nächsten 1-2 Episoden beschäftigen. Aber jetzt wollen wir erstmal den Adrian kennenlernen. Adrian, magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, gerne doch. Mein Name ist Adrian Fuchs, mit vollständigem Namen sogar Adrian Peter Fuchs und bin hier aus Mainz, habe in Mainz studiert. Zeitbasierte Medien habe ich studiert, so hieß der Studiengang. Also ging tatsächlich um Videoproduktion, habe da in die Richtung viel gemacht, also von Dokufilm bis hin zu Musikvideoproduktion und tatsächlich auch Filmproduktion, alles mit dabei gewesen. Im Film aber jetzt nicht als Regisseur, sondern einfach als Assistent, Regie, Assistent, Kamera, sowas in die Richtung. Und bei Musikvideos und bei Dokufilm habe ich tatsächlich auch Produktionsleitung und Regie geführt. Und ja, wie du auch schon richtig angesprochen hast, ich habe tatsächlich ein paar schönere Sachen, größere Sachen, namhafte Sachen mal produziert. Über eine Stelle, bei der ich über 3 Jahre auch beschäftigt war, ist der erste FSV Mainz 05. Da habe ich ein ganzes YouTube-Format begleitet und darüber hinaus dann auch durch den ersten FSV Mainz 05 dann an Produktionen für SWR und auch ARD rangekommen. Und bin dann aber nach meinem Studium tatsächlich gar nicht so in die Richtung gegangen, weil, wie du auch schon angesprochen hast, in der Pandemie ist was ziemlich Schönes passiert. Da kamen 2 Freunde auf mich zu und haben mir von Addressable TV erzählt. Und da war ich natürlich dann direkt vom Hocker, weil ich als Filmemacher, wie ich mich dann schon noch so sehe, bin natürlich direkt der Annahme gegangen, ja, das ist doch mega, weil jeder Werbetreibende will doch im TV Werbung ausspielen. Und bei Addressable TV geht es ja um die adressierte TV-Werbung, also TV-Werbung, die ich ein bisschen steuern kann. Da kommen wir bestimmt später noch dazu. Ja, und das hat mich natürlich direkt gehuckt. Und dann habe ich gesagt, das müssen wir machen, das müssen wir der Welt erzählen. Und ja, daraus ist so ein bisschen das Digitalkollektiv entstanden.
Genau, Digitalkollektiv, ihr seid, wie viele Leute seid ihr denn Digitalkollektiv?
Also im Digitalkollektiv fest sind wir drei. Das Digitalkollektiv ist allerdings nur eine Wortmarke, ist jetzt keine eigenständig faktorisierende GmbH. Die GmbH dahinter ist die Netpoint Media GmbH, ist eine klassische Online-Marketing-Agentur, ist als Publisher und als Vermarkter seit 22 Jahren hier im deutschsprachigen Raum aktiv, hat ein Portfolio an eigenen Webseiten, kümmert sich eben da um Publisher- und Vermarkter-Angelegenheiten. Da kommen wir so ein bisschen her. Und mit dem Digitalkollektiv wollten wir uns oder mussten wir uns auch ein bisschen abgrenzen, weil die Netpoint einfach so eine lange Historie im Markt hat und dass das nicht zu irgendwelchen Querelen oder Unstimmigkeiten führt, wenn wir auf einmal Direktkunden ansprechen, was wir nämlich jetzt beim Digitalkollektiv machen. Daher die Wortmarke, das Digitalkollektiv geboren, und damit gehen wir jetzt auf Direktkundenfang, was die Netpoint Media so an sich nie gemacht hat, weil es eine Agentur ist, die mit Agenturen Geschäften macht. Ne?
Ich würde gerne aber erstmal noch mal, bevor wir jetzt zu dem Digitalkollektiv und Pressable TV kommen, noch mal ein bisschen weiter zurückspringen. Erstmal, du hast vorhin zeitbasierte Medien gesagt. Erklär uns doch mal den Begriff, was sind denn zeitbasierte Medien?
Ja, der Studiengang, der da eher bekannt ist, ist Kommunikationsdesign. Das ist wahrscheinlich ein Begriff auch bei euch. Da geht es dann um die Printmedien, und der Name zeitbasierte Medien gibt der Name ja schon her. Die sind zeitbasiert, also bewegen sich. Ne? Hier geht es jetzt nicht um irgendwie historische Zeit, sondern dass das Medium an sich sich bewegt in der Zeit. Und das ist dann eben Film- und Videoproduktion, daher der Begriff zeitbasierte Medien. Man würde aber auch wahrscheinlich Mediengestaltung sagen. Ich habe dann auch oft auch Film gesagt, weil das für die Leute einfach greifbarer ist. Ne?
Also zeitbasierte Medien habe ich noch nicht. Hast du das schon mal gehört, Andreas? Kanntest du den Begriff?
Du sprichst mit einem studierten Publizisten.
Okay, ich ziehe die Frage zurück.
Gut.
Oder ich oute mich als der einzige Unwissende. Ist aber auch kein Problem. Ich kann damit ganz gut leben. Würde denn dann, wenn er sagt, zeitbasierte Medien, ist das nur Video oder ist das nicht auch Audio dann?
Also
Überbegriff ist, ne?
Da zählt Animation mit dabei, da gehören Installationen, Lichtinstallationen, alles mit dabei, was sich in irgendeiner Form anders verhält jetzt als ein Printmedium, was ja in der Regel ein statisches ist. Ja.
Okay. Wie kommt man zu so einem Studio? Wie entscheidet man sich dafür?
Als ich jung war, wollte ich irgendwas mit Medien machen. Ne? So wahrscheinlich wie alle, die da reingerutscht sind. Ne? Also ich bin ein Kreativer, das merke ich auch jetzt im Business immer mehr, dass ich jetzt, dass, ich glaube, da ist es die rechte Gehirnhälfte bei den Kreativen, die da die Überhand hat. Da gab es für mich gar keine zweite, oder es war tatsächlich eine zweite Wahl. Ich habe am Anfang Archäologie und Geschichte studiert für 3 Semester und bin dann da wieder raus, weil ich gemerkt habe, ich muss gestalten, ich muss was machen können, was es so vorher nicht gab und was dann erst entsteht in einem Prozess, und das ist das, was mich wirklich dann auch da interessiert hat, ja.
Gut, das ist jetzt Archäologie, das ist ja nun wirklich ein ganz anderer Zweig.
Ja, ja, also, aber hallo,
du. Bist du weit weg von zeitbasierten Medien.
Ja. Ja. Tatsache. Aber es ist immer noch was, wofür ich mich so hobbymäßig interessiere. Ne? Geschichte, Historie, das ist schon was mich privat sehr interessiert, ja.
Ist ja auch ein cooles Thema, muss man sagen. Ne?
Also, und ich finde es toll, dass wir endlich mal einen Gast haben, der sagt, ich gehöre wirklich zu der Generation irgendwas mit Medien, und jetzt ist er da und er macht auch was mit Medien und ist noch dazu erfolgreich darin. Also das macht uns schon ein bisschen stolz. Bei uns war das damals, also ich erinnere mich noch an meine Akademiezeit, da war die Aussage eher irgendwas mit Menschen, woraufhin die Schulleiterin meiner Werbeakademie gerne unter solche Bewerbungen geschrieben hat, sie könnten auch Fußpfleger werden. Und damit hat sie keine Sympathien sich eingeheimst, zumindest nicht an der Stelle. Und offensichtlich haben wir jetzt einen Generationswechsel.
Ja, also ich, bei mir war es ja immer, ich wollte irgendwas mit Computern machen. Das war seit
Anfang Mitte der 80er, dazwischen, war das klar. Ja.
Immer was mit Computern. Von Medien haben wir damals auch noch nicht gesprochen. Es gab noch keine digitalen Medien, aber ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, habe ja dann schon auf 64er, Amiga etc. Ich konnte ja die ersten Programmiersprachen besser als Englisch irgendwie, ne? Und deswegen war für mich immer klar, ich wollte irgendwas mit Computer machen, dass ich irgendwann im Marketing lande. Das war mir dann auch nicht klar, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber was war denn dein Berufswunsch, Adrian, als du klein warst? War das schon immer das Thema Film, was dich irgendwie angefixt hat?
Ich habe ja mal halb und semi-gut, aber halb professionell Basketball gespielt, bis ich mir hier diese wunderschöne Narbe an meinem Ellbogen zugezogen habe bei einem Fahrradunfall. Also meine Berufswünsche waren bis nach der Realschule, bis ich dann wieder aufs Gymnasium gegangen bin, waren tatsächlich entweder Basketballprofi oder Rap-Superstar. Es ist beides nicht geworden. Als Rapper bin ich in meiner Stadt tatsächlich dann doch bekannt, ja, aber mit dem Basketball hat es nicht so ganz geklappt.
Ich wollte gerade sagen, das hast du mir ja mal erzählt, ne? Das Stadion hast du schon unterhalten mit deinen Musikkünsten.
Genau, das war in demselben Projekt, was ich da für Mainz 05 begleitet habe. Ne? Das war die sogenannte 05er Retrospektive. Könnt ihr gerne mal nachschauen beim YouTube. Genau, okay. Ja, Retrospektive, Retrospektive. Und genau, also meine Videos liefen tatsächlich vor ausverkauftem Haus vor 35.000 Menschen und dann auch bei der ARD 19.45 Uhr, kurz vor der Tagesschau zu Primetime. Also bin ich ein Stück weit stolz drauf, sagen wir mal ganz ehrlich.
Ja, kannst du auch. Ich sage das jetzt auch einfach, wie es ist. Ich bin mit Adrian vor einigen Wochen durch Mainz gelaufen und wir konnten keine 5 Meter laufen, ohne dass mich irgendjemand zugewunken hat und Hallo gesagt hat. Gefühlt hatte der Adrian keine Ahnung, wer es ist, aber die Leute kennen ihn offensichtlich.
Ich kenn alle Leute, die mich grüßen.
Nee, ist klar.
Nee, aber ja, also war eine schöne Zeit, ne? Die hat mich auch geprägt. Gerade bei Mainz 05 bin ich sehr dankbar dafür, dass ich die Chance bekommen habe. Kriegt nicht jeder, kriegt es nicht einfach so und das war schon sehr schön, ja.
Na gut, okay, dann springen wir jetzt mal wieder in die Gegenwart, zurück zum Digitalkollektiv und Traceable TV. Wie du es ja schon gesagt hast, ist ja tatsächlich so das Thema, dass wahrscheinlich viele kleinere, auch kleinere mittelständische, vielleicht auch noch der mittlere mittelständische Unternehmen sagt, die Fernsehwerbung, Leute, das ist nicht unsere Liga. Da müssen irgendwie andere hin an der Stelle. Aber mit Addressable TV, sag ich mal, kommen wir ja doch in diesen Bereich plötzlich rein, was aber viele der dann gar nicht wissen, dass das so ist. Erklär doch mal so vielleicht ein bisschen, was macht man denn bei Addressable TV? Wie funktioniert denn das?
Gerne. Also, wie du schon gesagt hast, Der schöne Fakt ist jetzt einfach, dass der Fernseher, das Medium der Fernseher an sich mit in den Mediamix von jedem Werbetreibenden mit aufgenommen werden kann. Und wir sind ja auch mit Fernsehwerbung so ein Stück weit vertraut. Ne? Da sind wir gewohnt, dass da Werbung läuft und kennen da die ganz, ganz großen Marken, die ganz großen Konzerne, die da zu sehen sind und daher auch zu Recht die Annahme, wow, das kostet bestimmt ein Heidengeld, bis ich da irgendwie mal zu sehen bin. Aber Addressable TV kombiniert quasi das Beste aus zwei Welten, wie wir immer sagen, also die Reichweite von dem linearen TV plus eben die Ansteuerungsmöglichkeiten des Online-Marketings. Und warum? Weil die meisten ja in der Regel jetzt eine Smart TV zu Hause haben. Der Smart TV ist am Internet angeschlossen und wenn man da kurz drüber nachdenkt, dann macht es auch schon Bing. Klar, jetzt kann ich den auch 1:1 ansteuern, wie ich ein Handy, wie ich ein Desktop-PC ansteuern kann. Ich kann meine Fernsehwerbung, die Aussendung der Fernsehwerbung jetzt tatsächlich auf Postleitzahlgebiete begrenzen. Ich kann mir verschiedene Targeting-Optionen wählen, wen ich erreichen möchte, ob ich jetzt finanzinteressierte Haushalte erreichen möchte, ob ich jetzt Kultur, Entertainment, ob ich sportbegeisterte Haushalte erreichen möchte. Ich kann nach Alterstargeting gehen. Also ich kann sehr, sehr viele Ansteuerungsmöglichkeiten aus der Online-Welt jetzt übertragen, weil die Leute haben ein Smart TV, der ist am Internet angeschlossen. Um einen Internetanschluss zu haben, brauche ich eine IP-Adresse. Und dann hat man es eigentlich schon verstanden, warum das jetzt geht, ja.
Beschreib doch nochmal den Unterschied zu dem, was wir alle so als Werbung wahrnehmen. Ne? Also wir kennen das irgendwie, da läuft der Blockbuster auf ProSieben, da wird eine Pause gemacht, irgendwie die Lautstärke geht hoch, plötzlich kommt irgendwie Werbung, wir gehen auf Toilette oder in die Küche zum Kühlschrank, holen uns was zu essen oder keine Ahnung. Das ist das klassische Werbethema. Es wird ein Spot gemacht, der im Prinzip dazwischen gehauen wird. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Wie sieht das dann bei Addressable TV an? Das funktioniert ja dann anders. Das kann ja kein Spot sein, der fest im Programm integriert ist, ne?
Also tatsächlich gibt es beides, aber jeder kennt wahrscheinlich auch mittlerweile ein Werbeformat, was eben nicht im Werbeblock untergebracht ist, sondern eigentlich, ich sag's mal mit einem Lächeln, ganz fies, während die Sendung läuft. Dann wird auf einmal das Bild kleiner. Die Fußballfans werden es mit Sicherheit kennen, auch die Leute, die Mädels da draußen, die Germany's Next Topmodel oder sowas gucken. Auf einmal fährt das Bild ein und da kommt links und rechts kommt so ein L-Banner ins Bild gefahren, während die Sendung läuft und bleibt für 10 Sekunden stehen und vermittelt dir und bewirbt ein Produkt oder eine Dienstleistung etc. Und das ist tatsächlich Addressable TV, das nennt sich das sogenannte Switch in XXL-Format. Und das ist ein Format, was ich eben mit genannten Targeting-Möglichkeiten, Optionen eben steuern kann. Also das kann wirklich sein, wenn so ein L-Banner bei euch mal auf dem Fernseher erscheint, muss es nicht heißen, dass der Nachbar oben drüber denselben Banner sieht, ja, weil er einfach andere Interessen, andere Daten hinterlegt sind. Und es ist auch ganz gemein, es ist ein Werbemittel, was der Zuschauer durch sein Umschaltverhalten selber auslöst. Also ja, ein ganz spannendes Produkt, um einfach ganz kostengünstig jetzt auch ja den Kanal des Fernsehers für kleine und mittelständische Unternehmen eben verfügbar zu machen.
Ich muss nochmal nachfragen, aber es gibt also bei diesen L-Bannern, die du jetzt gesprochen hast, also ich glaube, wir haben alle eine Idee davon, zumindest die es schon mal gesehen haben. Es gibt aber auch die L-Banner, die fest im linearen TV drin sind, oder? Also es sind nicht alle Addressable TV, sondern teilweise sind sie auch einfach fest vom Sender vorgegeben und werden einfach fest eingeblendet. Zum Beispiel, wenn die nächste Sendung geteasert wird oder der nächste Spielfilm abends, der Blockbuster geteasert wird oder ähnliches, ne?
Genau. Das ist dann im Endeffekt dieselbe Technologie, ne? Aber wenn es tatsächlich durch euer Umschaltverhalten, mal angenommen, ihr guckt jetzt Fernsehen, seppt durchs Programm und entscheidet euch, auf einem Sender zu bleiben für ein paar Sekunden und dann erscheint ein Werbemittel, was eben, wie beschrieben, so ein L-Banner ist, dann ist es ziemlich sicher eine Addressable TV-Kampagne. Wenn die mal eingeblendet wird, während ihr jetzt nicht umgeschaltet habt, dann kann es auch mal sein, dass es eine vom Sender ist. Die Sender an sich, also RTL, ProSieben, also 7One Media und auch die RTL-Gruppe, die haben ja ganz viele eigene Töchterunternehmen, die sie auch genau eben über diese Kanäle platzieren. Und dann kann das auch mal eine sein, die im linearen TV drin ist. Aber grundsätzlich könnt ihr schon mal davon ausgehen, dass wenn so ein Werbemittel kommt, das ist eine adressierte TV-Werbung, die ist für euch.
Ja. Also ich muss mich jetzt mal outen. Ich bin kurz vor 60. Ich gucke noch Fernsehen, wie man das früher gemacht hat. An einem Fernsehgerät mit einer Fernbedienung und ich gucke, wenn es mich interessiert, was gerade läuft.
Auf dem Röhrenfernseher geht Addressable TV nicht, ne?
Ja, das ist nämlich jetzt, also ich habe zwei Fragen dazu. Erstens, ich besitze tatsächlich auch noch einen sehr alten, aber nach wie vor sehr guten Röhrenfernseher von Bang & Olufsen. Ich besitze auch schon das digitale Pendant dazu, aber der Röhrenfernseher wird in allen Ehren gehalten. Wenn ich jetzt mit meinen Neffen und Nichten zum Beispiel spreche und sage, hier, ich habe da was Interessantes im Fernsehen gesehen oder da kommt was, das interessiert euch vielleicht auch, dann gucken die mich immer ganz fragend an und sagen, wer guckt denn heute noch normales Fernsehen? Also die sitzen schon gar nicht mehr vor einer Fernsehscheibe, sondern die sitzen in der Regel vor irgendeinem Screen, der vom Laptop, vom Desktop, vom was auch immer, Smartphone, Tablet kommt. Und das Zweite ist, sie gucken nicht, was gerade läuft, sondern sie suchen sich aus einer Datenbank das aus, was sie interessiert. Und dann läuft das auf ihrem Gerät jetzt gerade und bei allen anderen nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, Adrian, bist du ja schon zum Teil noch mit der alten TV-Welt verbunden.
Genau, richtig. Also wir sprechen hier vom linearen TV, aber um das direkt wegzunehmen, es gibt ein zweites Produkt, das nennt sich dann nicht ATV, also Addressable TV, sondern CTV, Connected TV. Und dann kommen wir auch in die Demand-Apps. Da kommen wir jetzt nicht bei Amazon Prime, bei Netflix und bei Disney drauf, aber wir kommen bei D-Max, bei Join, wir kommen auf die ganzen hauseigenen Sender, Demand-Apps. Mhm. Da kommen wir mit In-Stream-Video-Content drauf und da kannst du auch tatsächlich ähnliche Targeting-Optionen anwenden und kannst dich als Regionalwerbetreibender auch in diesen Demand-Apps als Werbeanzeige platzieren lassen.
Ja. Okay, das heißt, du kannst mich erreichen, sofern ich einen Smart-TV-fähigen Fernseher habe.
Und da vielleicht noch ein ganz wichtiger Satz, aber den lasse ich auch in der Regel immer weg, weil der ist, dann geht es da wirklich in die Technik rein und die Leute, die das interessiert, die können das gerne nachlesen. Der Fernseher braucht einen HBPTV-Standard, das ist so ein Hybrid-Broadcast-Standard, den es einfach braucht, ne, um das lineare TV mit der digitalen Welt zu kombinieren. Da gibt es mittlerweile auch einen zweiten, der heißt dann HBPTV 2.0. Aber wie gesagt, also für die technisch Interessierten, schaut euch das gerne mal an. Und ansonsten muss man einfach nur verstanden haben, dass der Fernseher jetzt nicht mehr als One-to-Many-Medium gesehen werden kann. Also ich spiele was rein und das sieht die ganze Bundesrepublik, sondern er kann jetzt wirklich 1:1 angesteuert werden. Und das ist eigentlich ein absoluter Game-Changer, wenn man sich jetzt überlegt, dass ich für ganz, ganz schmales Geld meinen Fernsehauftritt auf die Beine stellen kann. Mhm. Ja.
Also auch auf die Gefahr hin, dass das alles zu tief geht. Aber ich bin ja ein super neugieriger Mensch. Ich muss nochmal ganz kurz vorne anknüpfen und dann nochmal ganz hinten anknüpfen. Mhm. Diesen L-Banner, ja, den wir jetzt im linearen TV haben. Da sagtest du ja, das ist die gleiche oder ähnliche Technologie, wenn der Sender das ausstrahlt, wie wenn ihr im Prinzip das bucht bei dem Sender. Wenn ich allerdings jetzt den Internetstecker vom Fernseher ziehe, dann habe ich ja im linearen TV, das, was mir Pro7 Sat.1 in-house ausspielt, sage ich mal, das bleibt ja trotzdem bestehen. Das ist ja trotzdem fest drin. Das heißt, von der Technologie ist ja schon ein Unterschied dann. Das heißt, die können es im Prinzip ohne Internet. Du musst wenn du gezielt Targeting machen willst, brauchst du klar die IP-Adresse irgendwie von dem Fernseher, brauchst das Internet, ne?
Genau, also die Sender bauen das dann ja auch, wenn das mal so eine, die nutzen das ja dann auch in der Regel wirklich, wie du gesagt hast, für Eigenwerbung, die teasern eine Show an, jetzt gibt's bald wieder Joko und Klaas, neue Folgen, verrückte Welt, wie die Sendung auch immer heißen, die bauen das dann schon ins lineare TV ein, weil die wollen ja auch sicher gehen, dass es dann jeder, der gerade dann ProSieben schaut, sieht. Ne? Aber es gibt dann trotzdem nochmal, das wird dann auch als L-Banner eingeblendet, ist dann aber, wie gesagt, kein Addressable TV, was den HBP TV-Standard benötigt, sondern das binden die ganz klassisch als Animation wahrscheinlich in ihr lineares Programm ein.
Mhm. Für alle.
Für alle, ja. Ja.
Mhm. Und jetzt hast du ja, sag ich mal, von Join und so gesprochen, da sind wir ja bei den Pro7 Sat.1 und RTL-Gruppen, ne?
Genau.
Dass ihr das auch dann vermarkten könnt, wenn es dann CTV wird, Connected TV, ja. Korrekt. Aber im Prinzip bei den Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime, prinzipiell kann das auch kommen. Ist es nur nicht euer Vermarktplatz momentan, oder? Oder wird es
ja,
doch gar nicht
also
kommen?
Da bin ich nicht ganz tief in der Branche drin. Ich weiß aber allerdings, dass Prime Video, also Amazon, da jetzt einen ersten Schritt in die Richtung gewagt hat. Aber solche Kanäle stehen dann auch erstmal den ganz Großen zur Verfügung. Da werden dann erstmal die Konzerne gebeten, ne? Und die haben ja aber auch dann in der Regel das Budget, um da dann auch einen Test zu machen, ne? Also die nehmen da ja gerne mal 200.000-300.000 Euro in die Hand. Das ist für die nix. Da machen die eine Testkampagne, eine Pilotkampagne. Ja, aber das wird auf lange Sicht gesehen wahrscheinlich auch ein Markt werden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, ja.
Ja, muss es. Ich sag mal, wenn das lineare TV, ne, nach und nach immer weniger wird, so wie das Andreas von seinen Nichten oder wer was, ne, dann beschrieben hat, dann letztendlich muss ja irgendwie in das Streaming irgendwie mit rein, ne? Das,
ja.
Vor allem, wenn es kostenlos ist, ne? Ich sag mal, Amazon hat ja, Prime hat ja den kostenlosen Account, der voll mit Werbung ist inzwischen.
Ja.
Netflix spekuliert, glaube ich, momentan über einen kostenlosen Account, der werbefinanziert ist. Also müssen ja auch irgendwie Werbeformen da integriert werden. Mhm. Wo man dann reingehen kann.
Ne? Ja, den Einwand, dass das lineare TV abnimmt, den muss ich ja auch in dem ein oder anderen Verkaufsgespräch immer ein bisschen bearbeiten und rausnehmen. Ich finde es immer ganz lustig, dass die Leute sagen, sie gucken kein Fernsehen mehr und dann wissen sie trotzdem am Montag oder Mittwoch auf der Arbeit, wer im Dschungelcamp was gegessen hat. Ne? Also es ist tatsächlich, die Zahlen sind da, sie nehmen leicht ab, aber auf der anderen Seite sieht man halt jetzt auch, es werden gerade ganz viele Shows im Remake gemacht, die wir als junge Leute früher dann so Nullerjahre oder 90er Jahre geguckt haben. Und die würden die Sender nicht machen, wenn sie nicht wüssten, dass die Leute das gucken. Also das lineare TV, das ist noch da und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Spätestens, wenn große Events sind oder wenn dann Fußball läuft oder die Leute kommen immer wieder zurück zum linearen TV-Programm.
Ja, ich glaube, da kann man ja eigentlich auch so eine ganz gute Analogie im Audio irgendwie ziehen. Ich meine, Radio gibt's auch noch, ne? Obwohl wir überall Streamingdienste haben, wo man Musik hört. Und ich glaube, Radio ist beliebter mehr denn je irgendwie, ne? Wenn du dir so
richtig. ARD,
es gibt ja diese Rundfunkstudie, die Öffentlich-Rechtlichen durchführen. Und Radio hält sich da einfach super konstant. Ich bin zum Beispiel auch einer, der super gerne Radio hört. Also das läuft bei mir dann auch irgendwie im Hintergrund mit. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass viele sagen, okay, ich lasse im Prinzip das Fernsehprogramm, das bei den meisten Menschen läuft das auch nur irgendwie so mit. Weißt du, das ist auch nicht so dieses ganz bewusste irgendwie, ich gucke jetzt mal irgendwie, sondern die zappen da durch, irgendwie bleiben dann irgendwo hängen und vielleicht ist es auch gar nicht weg, ne? Also vielleicht ist es auch eine völlig falsche Annahme zu glauben, dass Streamingdienste irgendwann lineares TV auslöschen, sondern es wird seine Berechtigung immer irgendwie haben, spätestens genau wie du sagst, bei den Live-Events, da kommst du eh nicht drum herum, ne? Und das sind wahrscheinlich aber auch schöne, teure Werbeplätze.
Ja, tatsächlich ist Addressable TV da auch schön. Da natürlich ist es ein programmatischer Einkauf und es ist quasi eine Auktion, ne? Aber da ist die Primetime jetzt nicht wesentlich teurer als jetzt morgens um 7 Uhr. Das ist wirklich, du kaufst diesen L-Banner, der ja ein statisches Werbemittel ist, was auf quasi überlagert wird. Den kaufst du auf TKP-Basis ein. Also du kaufst Ad-Impressions ein, wie du sie auch in einem Google oder sonst wo einkaufst bei Social Media und die spielst du dann ab. Also da ist preislich jetzt keine riesige Spanne zwischen morgens 7 Uhr und 20.15 Uhr.
Ich muss nochmal nachfragen, weil da seid ihr, glaube ich, nicht so im Fokus wie die restliche Online-Marketing-Branche. Was ist denn so mit dem Thema Datenschutz? Ich meine, ihr kriegt ja die IP-Adressen, ihr segmentiert auch auf IP-Adressen, das dürfen wir ja gar nicht mehr machen, wir dürfen ja die IP-Adressen gar nicht mehr erfassen. Läuft das an den Datenschützern so vorbei? Läuft das unterm Radar irgendwie mit? Oder weil du auch sagst, im Prinzip das komplette Targeting ausspielen mit allen Daten, Haushaltsnettoeinkommen etc. Ich meine, das ist im Internet überhaupt nirgendwo mehr machbar, Haushaltsnettoeinkommen. In Deutschland zumindest nicht oder im europäischen Raum. USA geht es, Deutschland nicht.
Also gerade Haushaltsnettoeinkommen, die kriegen wir angegeben, auch von den Sendern als Targeting-Option. Da bin ich mir aber auch gar nicht so sicher, ob das so stimmt. Im Grunde genommen ist es aber so, wir müssen die Werbemittel ja bei den Sendern einreichen. Da ist dann auch auf dem Werbemittel immer ein Datenschutz und ein Disclaimer muss zu sehen sein, den darfst du auch nicht wegmachen etc. Also es würde nicht funktionieren, wenn es nicht legal wäre. Ne? Aber da bin ich jetzt leider der falsche Ansprechpartner, um da Expertise oder eine gute Antwort zu geben, warum und mit welchen Datenschutzrechtlinien wir das dürfen. Aber wir dürfen es.
Gut, eigentlich interessiert mich der Datenschutz jetzt auch erstmal nur sekundär. Spannend ist ja trotz allem für mich ganz persönlich erstmal so, ne? Wie funktioniert das mit den Daten oder der Technologie? Weil ich ja immer suche, wie könnte ich das zum Beispiel verknüpfen mit anderen Kampagnen, solche Daten. Ne? Du hast ja, glaube ich, gesagt, du kannst schon auch so ein Retargeting zumindest machen innerhalb dieses Addressable TVs. Ne? Also wenn einer eine Anzeige gesehen hat, kann ich sagen, dann kriegt er die nochmal eine Woche später und dann kriegt er sie nochmal 2 Wochen später. Das heißt, da müssen ja auf den Fernsehern so eine Art Cookies auch gespeichert werden, wo genau solche Informationen letztendlich drin sind, die wieder ausgelesen werden, wer hat wann welche Anzeigen eigentlich bekommen.
Aber genau,
ich habe ja nie zugestimmt zu einem Cookie, ne? Also das ist ja.
Ja, also das wäre ein spannendes Thema. Da müsste man sich vielleicht mal einen anderen Experten dazu holen. Aber es ist auch eher kein Retargeting. Es ist dann so ein Storytelling quasi, ne, dass ich einen Haushalt mehrfach in der Reihenfolge targetiere oder festlege mit einem Frequency Capping, wie oft ich diesen Haushalt irgendwie anspielen möchte. Retargeting funktioniert tatsächlich dann nur auf Webseiten von Senderumfeldern. Also wenn ich jemand irgendwie mit Addressable TV in der 7-1-Media-Welt erreicht habe, kann ich den dann in der Online-Welt Webseiten-Portfolio von 7-1-Media auch wiederfinden. Ne?
Das ist super. Damit machen wir in der zweiten Episode weiter. In der zweiten Episode kümmern wir uns mal drum, wie wir das, Andreas, in unsere Welt rüberziehen, oder? Dass wir das unseren Kunden auch...
Sehr, sehr spannend.
Und eigentlich auch für deine Hoteleriekunden und sowas könnte das doch auch total spannend sein.
Definitiv. Oder? Und das wäre eine Anschlussfrage, die Adrian aber beim nächsten Mal dann beantworten kann. Du hast vorhin gesagt, nur große Konzerne sind am Anfang bei diesen neuen technischen Möglichkeiten in der Lage, überhaupt so viel Budget aufzubringen. Aber vorhin hast du auch erwähnt, du kannst es eben auch sehr stark regional, fast lokal auf Postleitzahlen runterbrechen. Du kannst sehr spezielle Targeting-Zielgruppen ansprechen. Also ist ja die Überlegung nahe, kann ich da auch mit einem kleineren oder einem kleinen Budget mitspielen? Vielleicht nur punktuell, aber immerhin. Und ja, ich gebe dir einfach mal die Frage mit auf den Weg und in 14 Tagen erfahren wir dann mehr darüber, hoffentlich.
Das ist ja zum ersten Mal, dass wir so einen ganz bewussten Cliffhanger hier eingebaut haben. Weißt du, die Frage nach dem Budget, was kostet's? Ah, müsst ihr in 14 Tagen nochmal einschalten.
Ja. Aber das machen wir doch nochmal dann.
Wir machen dann auch extra nochmal, was bisher geschah.
Gibt's da auf jeden Fall auch nochmal ein paar Infos dazu. Lohnt sich auf jeden Fall nochmal einzuschalten, ja.
Ja, sehr gut, das machen wir. In 14 Tagen nochmal. Aber wir gehen natürlich nicht, ohne dass wir gepickt haben, dass wir euch nochmal so ein paar Tools, Webseiten, Bücher, Texte vorstellen, die uns gefallen. Adrian, hast du auch was gefunden?
Also bei mir das Tool, ist, da bin ich jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz alleine mit dem Tool, was mir sehr viel Arbeit erspart und Zeit erspart, ist ChatGPT aktuell. Also findet hier bei uns in der Welt und auch gerade in meiner Akquisearbeit oder auch für Texte, für Social Media sehr, sehr viel Anwendung und ist auf jeden Fall ein Tool. Wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, sollte jetzt schleunigst damit anfangen. Ist absolut mega, was das Teil kann. Und da stehen wir ja auch erst am Anfang.
Ne? Ich wundere mich gerade, Andreas. Ne? Ich habe ja die letzten Episoden immer irgendwie KI-Tools gepickt, aber ChatGPT hatten wir tatsächlich noch nie dabei. Ne?
Ach, das stimmt, obwohl wir schon eine eigene KI-Folge eingespielt haben.
Aber nicht mal da
haben wir darüber gesprochen. Ja. Da haben wir drüber gesprochen. Insofern, danke Adrian, das war lange überfällig.
Das ja. Gerne
jetzt
doch.
Gucken wir mal, ob wir noch einen überfälligen Pick finden, Andreas.
Also ich habe auch was aus der AI-Welt, aber verknüpft mit einem Tool, was jetzt nicht so erstmal so eine starke Nähe zur künstlichen Intelligenz hat. Und zwar heißt das Tool Otter, O-T-T-E-R, otter.ai. Und was macht Otter? Otter hilft uns dabei, wenn wir bei Zoom beispielsweise eine Videokonferenz haben, entsprechende Protokolle anzufertigen. Das Ganze ist nicht kostenlos. Das heißt, man kann es kostenlos ausprobieren. Es gibt eine Basic-Variante, die ist for free. Aber die nächste Variante ist dann die Pro und die kostet dann schon $8.33 im Monat. Aber immerhin ist das eine Überlegung für alle die von Sitzungen, von Konferenzen, auch von Vereinsmeetings und ähnlichen Dingen Protokolle erstellen müssen. Das nimmt dieses Programm ab. Probiert es einfach mal aus, otter.ai.
Sehr schön. Ach, ich freue mich immer, wenn natürlich AI-Tools hier drin sind. Das füllt meine Datenbank von Tools. Und wie sollte es anders sein? Ich habe natürlich auch ein AI-KI-Tool dabei. Ich glaube, das letzte Mal in der Folge, da habe ich Gamma gepickt, wer sich da noch dran erinnert. Gamma war ein Tool, mit dem man relativ schnell Webseiten machen kann. Und ich zeige das immer in meinen Seminaren. Und dann kann man so zugucken, wie diese KI im Prinzip diese Webseite aufbaut, Content einpflegt, Bilder generiert. Das ist schon sehr beeindruckend. Und jetzt gibt es ein weiteres Tool, was ich aus der Ecke komme und das ist noch beeindruckender, das ist noch schöner. Und zwar ist das TenWeb. TenWeb, Andreas, musst du mal kurz recherchieren schnell, AI.app, ich weiß es nicht genau, TenWeb. TenWeb ist im Prinzip ein Tool, mit dem man auch Webseiten bauen kann. Allerdings kommt hier eine komplette WordPress-Webseite mit Elementor-Theme und Content raus. Das heißt, die Webseite steht, es ist eine WordPress-Seite. Ich könnte dann rein theoretisch diese WordPress-Seite auch einfach migrieren zu meinem Hoster, wenn ich da Bock habe. Ich kann das aber auch bei TenWeb posten dann an der Stelle. Extrem beeindruckend. Eigentlich war das genau das, was mir bei Gamma eigentlich so ein bisschen noch aufgestoßen ist, dass man so ein bisschen isoliert ist, dass man so ein bisschen proprietäre Webseite hat. Jetzt mit einer WordPress-Seite und einem Elementor-Theme drauf. Also Elementor ist so das Standard-Theme, was verbreitet ist. Super cooles Tool. Kann man auch für eine Webseite kostenlos nutzen. Bei der zweiten Webseite wird es dann kostenpflichtig. Kann man sich auch mal anschauen. Und Andreas sagt uns noch, wie die genaue Domain ist.
Ganz genau. Die Domain ist 10, also in Ziffern 1-0, 10web.io.
I.O., genau, so war das.
Genau, und die I.O.-Adressen für die, die das, wie ich anfangs, nicht verstanden haben, wie kommt man auf die Idee, dieses I und das O sehen so aus wie eine 1 und eine 0, wird also von den Tech-Anbietern gerne genutzt.
Hm. Oh, siehst du, war nochmal ein kleiner Wissenspick hinterher. Der Andreas, das ist.
Ich bin mir für nichts zu schade hier.
Es ist immer wieder unglaublich. Sehr schön. Okay, Adrian, hat super Spaß gemacht. Wir machen noch ein Update. In 14 Tagen hören wir uns dann zu nochmal. Wir holen unseren Cliffhanger nochmal raus. Das nehmen wir uns vielleicht einfach für Norbert mit. Ne? Der Norbert soll uns dann mal sagen, in welcher Größenordnung das war, um sicherzustellen, dass er diese Folge auch gehört hat. Machen wir das immer, Adrian, dass wir da was mit einbauen. Das muss er beantworten und dann hören. Würde ich sagen, gut, machen wir den Sack zu. Vielen Dank, Adrian. Bis dahin, in 14 Tagen erneut. Und dann verbleiben wir einfach, oder, Andreas?
Bleib neugierig und heldenmutig, erst recht in Sachen KI.
Und der Adrian.
Danke, vielen Dank für die Einladung. Nice, hier gewesen zu sein. Und dann sehen wir uns in 14 Tagen wieder.
So machen wir es. Ich wünsche euch alles Gute. Bis in 14 Tagen. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüssi.